Der Westen von Josephine Quinn. Es liest Andreas Ladwig. Byblos um 2000 vor Christus. Byblos geschrieben BYBLOS. Es ist kurz nach Sonnenaufgang, an einem warmen Morgen vor etwa 4000 Jahren. Wir befinden uns im Hafen von Byblos, erbaut auf einer Landzunge unterhalb der kühlen grünen Hänge des Libanongebirges. Die Fischerboote sind bereits auf See und es herrscht reges Treiben. Lastkähne bringen die Fracht der großen Handelsschiffe herein, die in der Nacht zuvor vor Anker gegangen sind. Scherzend beladen junge Männer eine Eselskarawane mit Säcken und Körben. Und südlich der steinernen Stadtmauern treiben mit Baumstämmen beladene Flöße den Fluss hinunter in Richtung Küste. Hoch über dem Hafen erhebt sich ein neuer Tempel mit einem Turm, der den Seeleuten den Weg zu einer sicheren Anlegestelle weist und in dessen Treppenanlage Anker als Glücksbringer verbaut sind. Anmerkung 1. Die Einwohner dieser kleinen, funkelnden Stadt wissen, was sie dem Meer schuldig sind. Einige Kilometer vor der Küste ankert ein stattliches Segelschiff im seichten Wasser, das größer ist als die anderen. Nachdem die Nordwestwinde in den letzten Wochen nachgelassen haben und die Temperaturen gefallen sind, wartet das Boot nur noch auf Passagiere und Mannschaft. Der Handel hat diese Männer kreuz und quer über ein Netz aus Städten und Reichen, Handwerkern und Dichtern geführt, ein Netzwerk, das in den Tälern Ägyptens und Westasiens wurzelt, aber mit einer größeren Welt jenseits davon verbunden ist. Sie sprechen mehrere Sprachen und wären wir ihnen am Vorabend begegnet, hätten sie uns beim einen oder anderen Krug des hervorragenden örtlichen Weins so manche Geschichte erzählen können. Einer der Händler ist die Küste hinab und den Nil hinaufgesegelt, vorbei an den mehr als 100 Pyramidengräbern der ägyptischen Priesterkönige, um in der sandigen Handelsstadt Kerma, dem Vorort des goldreichen Königreichs im Süden, das die Ägypter Kusch nannten, Geschäfte zu machen. Von dort aus reiste er durch die östliche Sahara ans Rote Meer und schloss sich einem Schiffskonvoi an, der auf der Suche nach Gold, Weihrauch, Elfenbein und Ebenholz nach Süden zum Horn von Afrika fuhr. Zwei haben mit Eseln den langen Weg in Richtung Zweistromland gemacht. Zunächst zogen sie nach Norden über die Berge durch die Akka-Ebene, über deren nördlichen Zugang heute die Kreuzfahrerburg Krak de Chevalier wacht. Anschließend wandten sie sich nach Osten und erreichten übers flachere Gelände den Euphrat. Einer von ihnen setzte seinen Weg über Land bis zum Tigris fort, um mit Männern sein Brot zu brechen, die mit edlen Pferden und beladen mit Fellen über den Kaukasus nach Süden gekommen waren. Sie erzählten ihm Geschichten von einer weiten Ebene im Norden, die sich über Monate an Reitzeit erstreckte. Der andere verschiffte seine Waren über den Euphrat hinunter bis fast an den Persischen Golf in die befestigte Stadt Ur mit ihrem Hafen, der viel größer war als der von Byblos. Dort besuchte er den heiligen Bezirk des Mondgottes Nanna und seiner Gattin Ningal im Nordwesten der Stadt, wo sich neben Tempeln und Höfen auch Verwaltungsräume und der weitläufige Königspalast befanden. Im hinteren Teil des Bezirks bestieg er die dreiteilige Treppenanlage der neuen Zikkurat, eines gestuften Tempelbergs aus Lehmziegeln und Bitumen. Von oben konnte er Schiffe sehen, die in Richtung Arabien und Indien ausliefen oder mit Kupfer und Edelsteinen beladen von dort zurückkehrten. Unten am Hafen unterhielt er sich mit einem alten Mann, der viele Jahre zuvor vom Indus an den Golf geschickt worden war, um hier die Handelsinteressen seiner Familie zu vertreten. Der Alte erzählte ihm Geschichten aus seiner Heimat, berichtete über ein großes grünes Tal weit im Osten, von seltsam aussehenden Buckelrindern und fünf riesigen Städten aus gebrannten roten Lehmziegeln. Anmerkung 2. Das Gespräch, das wir uns in dieser Nacht in Byblos vorstellen, führte uns durch eine riesige, vernetzte Welt in ständiger Veränderung und voll von Reisenden, für die ein Denken in Kulturen wenig Sinn ergeben würde. Wenn die Besatzung am Morgen ausläuft, wird sie eine neue Richtung einschlagen, der untergehenden Sonne entgegen. Doch bevor wir den Männern dorthin folgen können, müssen wir zum Anfang zurückkehren, um herauszufinden, in welchem Umfang die Menschheitsgeschichte auf zwischenmenschlichen Kontakten basiert und wie die Menschen so weit gekommen sind. Menschen haben schon immer die Begegnung miteinander gesucht und dabei sogar die Grenzen der Spezies überschritten. Als Folge solcher freundlicher oder unfreundlicher Kontakte haben ein kleiner, aber nicht unbedeutender Anteil Neandertaler Erbgut sowie die DNA von mindestens drei weiteren archaischen Menschenarten in modernen Populationen überlebt. Anmerkung 3.